Heute mit Markus Latour.
Ich habe ein freies Leben, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Die Entscheidung wird nicht von Drogen getroffen.
Wir sprechen über unsere Probleme, immer über unsere Kinder in der Selbsthilfegruppe, aber wir gucken nie auf uns selbst.
In der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe ist eine sehr große Verunsicherung da, weil alle nicht wissen, wie es weitergeht.
Sucht, Leiden der Psyche oder ein Kind mit einer chronischen Krankheit großziehen. Mit vielen Problemen im Leben kommt man nicht alleine klar. Deshalb suchen sich viele Menschen Gleichgesinnte, die ihre speziellen Probleme verstehen und Austausch bieten. In einem geschützten Raum von Angesicht zu Angesicht. Selbsthilfegruppen bieten die Möglichkeit dafür und wir stellen Ihnen einige vor. Und sprechen über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den nächsten 25 Minuten bei Leben im RBB 24 Inforadio. Die anonymen Alkoholiker sind wahrscheinlich eine der bekanntesten Selbsthilfegruppen. Etwas weniger bekannt, aber stetig am Wachsen, ist Narcotics Anonymous. Auf gut Deutsch anonyme Drogenabhängige, eine weltweit vernetzte Gruppe, die das Prinzip der anonymen Alkoholiker aufgreift und allen hilft, die mit Drogensucht jeglicher Art zu kämpfen haben. Unsere Autorin Carmen Graef hat ein Treffen der Gruppe in Berlin besucht und erfahren, wie ihre Mitglieder gegen die Abhängigkeit von Kokain, Cannabis oder Opiaten kämpfen.
Nur ein paar Minuten zu Fuß vom Ostbahnhof entfernt liegt ein Treffpunkt der Narcotics Anonymous, kurz NA, in Berlin. In dem Raum am Franz-Mehring-Platz steht ein langer Tisch mit Stühlen, an der Wand hängt ein Poster mit dem Schriftzug »Morgen höre ich auf«. Auch Frank, der in Wirklichkeit anders heißt, hat das jahrelang gedacht.
Ich habe alles genommen, querbeet. Opiate, Halluzinogene, Cannabis, Alkohol, Speed, alles, Tabletten, alles was es so gab.
Bis er körperlich und psychisch ein Wrack war.
Das war einfach so an dem Punkt, so dieses Gefühl, ich komme nicht mehr weiter. Und ich war sehr suizidal und habe dann wirklich dann eine neue Hoffnung bekommen in den Gruppen.
Heute ist er 69 und seit 40 Jahren clean. Eine Bekannte erzählte ihm von den Narcotics Anonymous.
So bin ich in meine erste Gruppe gegangen und habe mich eigentlich gleich irgendwie zu Hause gefühlt. Das war so ein Gefühl von, ich bin angekommen. Ich wusste gar nicht, dass es so Leute gibt wie mich. Ich dachte, ich wäre einzigartig. Und das war wirklich eine große Erleichterung.
Jeder, der bereit ist, seine Sucht loszuwerden, kann zu den Treffen kommen. Es gibt über 100 in Berlin. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Zahl fast verdoppelt. Die Treffen finden in gemischten Gruppen statt, in getrennten für Männer, Frauen und queere Menschen und in den verschiedensten Sprachen. Sie sind kostenlos, dauern etwa anderthalb Stunden und laufen ritualisiert ab. Zunächst wird aus dem 12-Schritte-Programm der Narcotics Anonymous vorgelesen oder zu verschiedenen Themen. Dann darf jeder 3 bis 5 Minuten sprechen. Vanessa ist heute 55 und seit über 20 Jahren dabei.
Und so ähnlich habe ich das auch erlebt in meinem ersten Meeting. Da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie viel Offenheit und Ehrlichkeit hier erzählt wird. Und da saßen eben auch wirklich die tätowierten Männer, die von Gefühlen gesprochen haben. Und das war mir total fremd und das hat mich sehr angezogen, dass ich dachte, aha, also das ist hier möglich, so darüber sprechen zu können. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich immer wieder gekommen bin.
Über Gefühle zu reden, das kannte sie weder aus ihrer Familie noch aus ihrer Clique.
Also ich habe mit Rockern zusammen Zeit verbracht, da waren Gefühle nicht drin sozusagen, sondern das war eher eine Schwäche. Und zum Ende meiner Drogenkarriere habe ich ja fast nur noch alleine konsumiert und hatte keinen Freundeskreis mehr. Meine Lieblingsdroge war Kokain und wenn es das nicht gab, dann gab es Speed. Ich habe auch Heroin probiert, das war aber nicht so meins. Alles, was sich angeboten hat, habe ich konsumiert.
Als sie nicht mehr weiter wusste, wandte sie sich an eine Drogenberatungsstelle.
Mit Psychiaterin, die hatte eben, wenn überhaupt, von Montag bis Freitag Termine und meine Sucht macht am Wochenende keine Pause. Die ist immer am Start.
Deshalb sind die Narcotics Anonymous rund um die Uhr erreichbar.
Wir machen für die Neuankömmlinge so eine Telefonliste und die Leute, die sich darauf schreiben lassen, die erklären sich bereit, 24 Stunden anrufen zu lassen. Und das ist eben unser Konzept, dass man eben möglichst vor einem Rückfall, wenn eben der Wahnsinn da ist, dass man dann zum Telefonhörer greift und jemanden anruft und dann eben rauskommt aus diesem Wahnsinn, ohne Drogen konsumieren zu müssen.
Nach Auskunft von Narcotics Anonymous in Europa bleibt ein gutes Drittel der Teilnehmenden bis zu 5 Jahre lang clean. Viele werden aber rückfällig. Paul hat das auch erlebt. Nach dem Entzug war er schnell wieder süchtig.
Ich selber habe vier Drogen in Clubs am Anfang konsumiert und dann haben die Drogen den Vorrang vor den Musik und den Party genommen und dann habe ich die Drogen gerne allein für mich zu Hause konsumiert. So, ich habe die Drogen geliebt und gleichzeitig gehasst. Ich wollte von denen frei sein, aber ich wusste nicht wie. Ich konnte das nicht allein machen. Und ich habe gesehen, dass diese so 14 Leute haben es geschafft miteinander und ich bin geblieben.
Nicht nur die Geborgenheit in der Gemeinschaft hilft, sondern auch die Verbindung zu Gott.
In unseren 12 Schritten wird ja immer wieder von Gott gesprochen. Und was wir damit meinen, ist eben eine höhere Macht, die größer ist als wir selbst. Nichts Religiöses, also nicht der strafende Gott, sondern eine Macht, die es immer gut mit mir meint und die immer möchte, dass es mir auch gut geht.
Vanessa, Paul und Frank gehen immer noch regelmäßig zu den Treffen, obwohl sie schon lange clean sind. Sie haben in der Gruppe Freunde fürs Leben gefunden.
Narcotics Anonymous und der Kampf gegen den Drogensumpf. Carmen Gräf hat die Gruppe für uns vorgestellt. Selbsthilfe gibt es in Deutschland schon ziemlich lang. 1848 etwa gründete sich der Taubstummenverein Berlin. 50 Jahre später entstanden Organisationen wie der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund. Nach den Weltkriegen entwickelten sich Netzwerke, um Veteranen und Invaliden zu versorgen. Aber ein großer Teil der heute bekannten Selbsthilfe entstand in den 1970er und 80er Jahren, so zumindest in der Bundesrepublik. Aber ich habe mich gefragt, wie konnte man sich in der DDR eigentlich selber helfen, wenn man alkoholkrank war oder ein spezielles körperliches Leiden hatte? Ich habe deshalb mit meiner Kollegin Silvia Bilker-Lorenz gesprochen. Sie hat immerhin ihre Kindheit im sozialistischen Deutschland verbracht und ich wollte von ihr wissen, Selbsthilfe im Arbeiter- und Bauernstaat. Gab es das?
Ja, wenn du auf dem Begriff beharrst, dann hat es Selbsthilfe tatsächlich nicht gegeben. Ich habe das alte Jugendlexikon der DDR rausgekramt. Da finden sich Selbstbinder, Selbstinduktion, Selbstkosten, Selbsthilfe nicht. Zumindest offiziell war gemeinschaftliche Selbsthilfe weder erwünscht noch erlaubt. Erklärt sich eigentlich von selbst. Alles, was sich eigenständig organisierte und vernetzte, das war ausgesprochen suspekt, weil schlecht zu kontrollieren. Auf der anderen Seite waren DDR-Menschen ja geradezu Meister der Eigeninitiative, Stichwort Beziehungen. Und da es in der DDR immer etwas gab, was es gerade nicht gab, ob das bestimmte Konsumgüter waren oder Handwerker, Weichspüler, Jeans, Badfliesen, gab es unbeschreiblich gut organisierte private Beschaffungsnetzwerke. Unbeschreiblich stimmt eigentlich nicht ganz. Hermann Kant hat eine wirklich brillante Erzählung darüber geschrieben. Der dritte Nagel, an dieser Stelle mein von Herzen kommender Lektüre-Tipp. Da wurden Kontakte geknüpft und gepflegt. Dadurch gab es Zugang zu bestimmten Gütern und Informationen. Dadurch war man Teil einer größeren Gemeinschaft. Das war soziales Kapital, ohne dass irgendjemand den Begriff verwendet hätte. Aber klar, das, was du meinst, gruppenbezogene Selbsthilfe, die gab es auch. Das hieß dann zum Beispiel Gesprächskreis und fand in privaten Räumen bzw. unter dem Dach der Kirchen statt.
Ja, Silvia, wie haben sich denn aber die Menschen geholfen, die bestimmte Erkrankungen oder Behinderungen hatten?
Ich sage jetzt den schwierigen Satz, es war nicht alles schlecht damals. Das Sozial- und Gesundheitswesen in der DDR war ein völlig anderes als unser heutiges. Da wurde schon sehr systematisch gekümmert und umhegt. Womöglich erinnert sich jemand an den Begriff Dispensaire. Das hat man in den 50er Jahren aus dem sowjetischen Gesundheitswesen übernommen. Dispensaire-Betreuung reichte von Früherkennung bestimmter Erkrankungen wie Diabetes oder Rheuma bis hin zu Nachsorge und Reha. Und es gab Kranken- und Behindertengruppen, die dem Konzept der Selbsthilfe offenbar sehr nahe kamen. Der Verband der Gehörlosen und Schwerhörigen, der Verband der Blinden und Sehschwachen. Also da ist keiner so schnell aus dem System gefallen. Alkohol Alkoholiker, Menschen mit Einschränkungen waren recht selbstverständlich den Betrieben zugeordnet. Da ist mancher Chef früh losgefahren und hat diese Kollegen eingesammelt. Da hat noch kein Mensch von Teilhabe gesprochen, die wurde einfach täglich praktiziert. Und Belege für Selbsthilfe in unserem heutigen Sinne finden sich dann ab den 80er Jahren. Alkoholikergruppen, sogenannte Clubs, Gruppen für seelische Gesundheit oder Angehörigengruppen von Behinderten. In Jena gründete sich 1984 die Gruppe Futurum für trockene Alkoholiker, ein Gesprächskreis für Körperbehinderte und der Arbeitskreis Homosexuelle Liebe. Das war damals noch ein Problem.
Ja, und seit der Wiedervereinigung hat sich ja einiges getan. Wie sieht es denn heute aus in puncto Selbsthilfegruppen?
Na, die alten Netzwerke hatten sich natürlich schnell erledigt, so wie die Polikliniken und vieles andere. Aber da ist was Gutes gelungen. Berlin und Brandenburg konnten schnell von den Erfahrungen von Selbsthilfegruppen aus Berlin-West profitieren. Und dann kam ja schon 1990 Regine Hildebrandt als Sozialministerin. Und Frau Hildebrandt hat die ersten Selbsthilfekontaktstellen etabliert. 5 waren das zunächst. Inzwischen gibt es diese Kontaktstellen in jedem Landkreis. Und wenn etwas wirklich gut läuft im Osten, bürokratiefrei und niedrigschwellig, dann das. Es gibt einen Leitfaden, in dem steht, dass niemand von diesen Selbsthilfekontaktstellen ohne ein Angebot weggeht. Wer hinkommt, dem wird geholfen. Das ist nicht immer eine Selbsthilfegruppe. Manchmal wird auch Kontakt hergestellt zu bestehenden Strukturen, Pflegestützpunkten, Beratungsstellen. Es gibt thematisch kaum etwas, das es nicht gibt. Sämtliche chronischen Erkrankungen und Behinderungen post-Covid ist ein großes Thema. Die größten Gruppen bundesweit übrigens sind Prostatakrebs und Depressionen. Es gibt soziale Gruppen, Trauer, Einsamkeit, Eltern von behinderten Kindern, Angehörige von Narzissten. Und die finanzielle Förderung dafür kommt je nach Problemlage von den Krankenkassen und von den Kommunen. Und ohne es beschreien zu wollen, Stand jetzt sind die nach eigenen Angaben gut unterstützt. Und das große Kapital dieser Selbsthilfekontaktstellen ist das Netzwerken. Die sind auf dem aktuellen Stand, was Medizin betrifft, Studien, Versorgungsmöglichkeiten. Aber es hat eben alles mit Eigeninitiative zu tun. Die Kontaktstellen nennen das Komm-Gruppen. Wenn ich was will, wenn etwas drückt, dann muss ich dorthin kommen. Ich muss mich in die Spur machen und dann kann dieses Netzwerk arbeiten. Und es vollbringt nach meiner Einschätzung dieser scheinbar so kalten, ignoranten Welt wirklich Großartiges.
Unsere Mitarbeiterin Silvia Becker-Lorenz war das über Selbsthilfe in der DDR und was sich seitdem in Brandenburg getan hat. Selbsthilfe spielt auch in der Pflege eine wichtige Rolle und zwar nicht nur bei alten Menschen. Es gibt in Berlin nämlich gut 10.000 Eltern mit chronisch kranken und pflegebedürftigen Kindern. Während andere Jungen und Mädchen mit der Zeit immer selbstständiger werden, brauchen diese Kinder eine 24-Stunden-Betreuung, die oft an den Eltern hängen bleibt. Umso wichtiger wäre es für sie, auch mal Pause zu machen und ihren Nachwuchs für kurze Zeit an einem Ort abzugeben, wo sie gut betreut werden. Deswegen hat sich vor einigen Jahren der Verein Eine Pause gegründet. Er kämpft nicht nur für ein sogenanntes Kurzzeitwohnhaus für pflegebedürftige Kinder, sondern bietet den betroffenen Eltern auch eine Selbsthilfegruppe. Matthias Bertsch hat mit 2 Müttern gesprochen.
Mit der Geburt meines 2. Kindes betrat ich ein Paralleluniversum und mein bisheriges Leben hörte mit einem Schlag auf. So beschreibt Ada Levin die Situation, als ihr Sohn Mio geboren wurde. Mio leidet an einer schweren Fehlbildung des Darms. In den ersten 2 Jahren war er auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen. Für Ada Levin hieß das Pflege rund um die Uhr.
Ich bin extrem isoliert gewesen von den Menschen, die sozusagen ein anderes Leben geführt haben, was nichts mit chronischer Erkrankung und Behinderung zu tun hat. Und ich habe mich schon fast wie ein Alien gefühlt, weil ich mit niemandem sprechen konnte darüber. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ist, dass niemand die Situation versteht, der sie nicht selbst erlebt hat.
Das Gefühl, allein mit ihren Problemen zu sein, wurde immer größer. Aber dann hörte die heute 34-Jährige von der Selbsthilfegruppe für Eltern von chronisch pflegebedürftigen Kindern. Die Gruppe trifft sich regelmäßig in einem Raum an der Adalbertstraße in Kreuzberg.
Das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass da ein Raum ist, wo ich teilen kann, was ich erlebe, ohne mir Sorgen zu machen, wie das aufgenommen wird, ohne mir Sorgen zu machen, dass die Person das nicht ertragen kann, der ich das erzähle. Und gleichzeitig war das so ein total starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich erlebt habe. Und das war nur in der ersten Stunde.
Auch Jeva Berzina-Hersel, die die Selbsthilfegruppe bis vor kurzem geleitet hat, kann sich noch gut an den Tag erinnern, an dem Ada Levin mit ihrem Mann und den beiden Kindern zum ersten Mal kam.
Es war relativ voll, das Zimmer, weiß ich noch ganz genau. Und wir haben sehr intensiv miteinander geredet und ausgetauscht. Und nach dem Treffen, nach dem Selbsthilfegruppentreffen, dann kamst du mit deinem Partner zu mir im Flur und hast dich sehr, sehr bedankt und hast gesagt, das hat uns sehr geholfen und wir haben wirklich das erste Mal erlebt, dass jemand uns versteht.
Es ist ein Ort, wo man das Gefühl hat, man muss nichts erklären. Das bedeutet, man fühlt sich angenommen, man fühlt sich verbunden mit den anderen Eltern. Und gleichzeitig ist es auch schön, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das gibt ganz viel Kraft.
Sich verstanden fühlen, weil die anderen Ähnliches erleben. Das ist für die meisten Eltern ein wichtiger Grund, in die Selbsthilfegruppe zu kommen. Das dreistündige Treffen, das einmal im Monat stattfindet, bietet aber auch die Möglichkeit, über noch schwierigere Themen zu sprechen.
Wir reden auch über Sterben und ganz schlimme Sachen. Deswegen ist unser Leitbild, die Kinder sollen nicht dabei sein, wenn es möglich ist.
Deshalb finden die Treffen in zwei Räumen statt. In einem sitzen die Eltern, in einem anderen werden die Kinder betreut und können spielen. Die Trennung hat aber noch einen anderen Grund. Die Mütter oder Väter im Dauereinsatz sollen auch eine Pause von ihren Kindern bekommen. Deswegen hat Jeva Berzina-Hersel sogenannte Selbstfürsorgekarten entworfen, die die Eltern zum Nachdenken über ihre eigenen Träume und Wünsche anregen sollen.
Wir sprechen immer über unsere Kinder in der Selbsthilfegruppe, aber wir gucken nie auf uns selbst. Wie geht es uns? Was möchte ich oder was habe ich erfahren? Und diese Karten geben uns Raum und Zeit, in dieser Selbsthilfegruppe ein bisschen auf sich selber zu schauen, nicht nur auf das kranke Kind.
Manche der Wünsche, die die Eltern haben, werden sich nicht verwirklichen lassen. Sich ganz dem Beruf zu widmen oder viel zu reisen, ist mit einem pflegeintensiven Kind kaum möglich. Und dennoch ist es wichtig, auch über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Damit für diese mehr Platz ist, braucht es allerdings professionelle und strukturelle Hilfe durch Politik und Gesellschaft. Ob inklusive Schulen oder ein Kurzzeitwohnhaus mit entsprechender Betreuung für schwerbehinderte Kinder, damit die Eltern mal Pause machen können. All das sind Themen, über die die Eltern sprechen und sich dabei gegenseitig empowern, betont Ada Levin, die die Selbsthilfegruppe mittlerweile leitet.
Ich glaube, das stärkt uns wahnsinnig, wenn wir in der Selbsthilfegruppe miteinander sprechen und uns austauschen über Strategien und uns auch gegenseitig Mut machen, diese Kämpfe zu führen, weil tatsächlich müssen wir an allen Fronten ständig Kämpfe führen.
Sagt Ada Levin, sie leitet die Selbsthilfegruppe Eine Pause für Eltern von Kindern mit chronischen Erkrankungen. Ein Beitrag von Matthias Bertsch. Sie hören die Sendung Leben im RBB 24 Inforadio. Ich bin Markus Latong und heute sprechen wir über Selbsthilfe. Wenn sich Menschen selbst organisieren und etwas auf die Beine stellen, dann kann das durchaus eine kleine Übung in gelebter Demokratie sein. Das zumindest findet Erich Eisenstecken. Er ist Soziologe, systemischer Berater und Coach. In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er früher beim Selbsthilfezentrum München und berät bis heute Selbsthilfegruppen bei ihrer inneren Organisation. Für die Stiftung Mitarbeit und für das Selbsthilfenetzwerk NARCOS veröffentlichte er zu Beginn der Corona-Pandemie einen Text, auf den ich bei der Recherche für diese Sendung gestoßen bin. Selbsthilfe. Nicht Idealbild, aber Schule der Demokratie. So der Titel des Essays. Ich wollte deswegen mit Erich Eisenstecken über seine Arbeit sprechen und habe ihn zu Beginn unseres Interviews gefragt, was er in seiner langen Arbeit mit Selbsthilfegruppen über die Gesellschaft gelernt hat.
Ja, das Besondere an Selbsthilfeinitiativen ist ja, dass hier Menschen aus völlig unterschiedlichen sozialen Kontexten zusammenkommen. Das Verbindende, was es zwischen den Personen gibt, ist eben in der Regel das Thema. Das ist ja anders als bei unseren anderen meisten sozialen Kontexten. Da treffen wir uns doch meistens mit Menschen, die in einer ähnlichen Realität leben, wie wir selber. In der Selbsthilfe ist es eben ganz anders, weil hier der entscheidende, verbindende Punkt das Thema ist. Das macht es natürlich auch zu einer besonderen Herausforderung, sich in so einem Kontext dann mal zu finden. Das heißt, wir haben es zunächst mal mit einer völlig unstrukturierten Situation zu tun, wo die Menschen eben müssen lernen, sozusagen miteinander zu vereinbaren, was wollen wir hier miteinander tun.
Ja, das passt ja auch zu einem Essay, den Sie geschrieben haben für die Stiftung Mitarbeit vor einigen Jahren. Der hat den Titel Selbsthilfe als Schule der Demokratie. Und da haben Sie sich ein wenig auseinandergesetzt mit demokratischen Grundprinzipien, die in diesen Selbsthilfegruppen auch zu Trage kommen können, zumindest. Also Sie sagen da ja, es geht ja viel auch um Mitbestimmung, die man da üben kann auf einer ganz kleinen Ebene, aber auch Probleme, die da eventuell auftauchen können. Also vielleicht mal 5 Jahre danach, nachdem Sie das geschrieben haben, gefragt, was denken Sie denn? Ist das wirklich eine Schule der Demokratie, so eine Selbsthilfegruppe?
Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall nach wie vor sagen, ja, weil diese Initiativen eben ein Umfeld bieten, wo ich gemeinsam mit anderen lerne, auszuhandeln, wie gehen wir damit um, wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Interessen haben, einen unterschiedlichen sozialen Hintergrund und trotzdem miteinander etwas schaffen wollen, miteinander etwas erarbeiten wollen. Ja. Dafür ist es eben notwendig, dass man lernt, zunächst mal für seine eigenen Interessen einzutreten, offen ist für die Interessen und Bedürfnisse von anderen und dann miteinander lernt, einen Weg zu finden. Ja. Wie können wir jetzt uns organisieren, um das, was wir gemeinsam erreichen wollen, dann auch bestmöglich zu erreichen? Und die Leitidee dahinter ist schon in der Regel eine basisdemokratische. Das heißt, wir sind prinzipiell erstmal alle gleich und müssen uns also vor dem Hintergrund dieser erstmal Gleichheitsvorstellung auch basisdemokratisch miteinander darauf einigen, was wir jetzt tun wollen.
Vielleicht als, naja, Negativbeispiel oder als Gegenbeispiel, haben Sie es denn auch mal erlebt, dass es dort zum Teil auch autoritär zugeht in manchen Gruppen?
Ja, auch das ist natürlich vorzufinden. Man muss sich vorstellen, ne, in der Selbsthilfe organisieren sich ja auch viele Menschen, die hoch belastet sind. Ne? Zum Teil auch Gruppen, die mit psychosozialen Themen arbeiten, bis hin zu psychischen Erkrankungen. Und es ist nicht leicht, ne, vor dem Hintergrund dieser vielen Belastungen, ja, die die einzelnen Personen einfach auch mit sich bringen, ja, so ohne weiteres effiziente Strukturen demokratisch aufzubauen. Und da gibt es durchaus auch manchmal Strukturen, die sich herausbilden, die man jetzt sozusagen als externer Beobachter durchaus als hierarchisch bis autoritär auch bezeichnen kann, also autoritär in dem Sinne, dass es dann halt Personen gibt, die wichtige Aufgaben einfach in die Hand nehmen und erstmal nach ihrem Gutdünken auch umsetzen. Und das wird dann manchmal einfach auch deswegen schon sozusagen akzeptiert und geduldet, weil es anderen einfach schwerfällt in der Gruppe, diese Aufgaben zu übernehmen.
Die Corona-Pandemie, viele blicken jetzt auch zurück auf diese Zeit. Was hat das denn mit den Selbsthilfegruppen gemacht, mit denen Sie zu tun hatten? Welche Nachwirkungen sieht man da denn immer noch?
Ja, die Corona-Zeit war natürlich eine große Herausforderung für den gesamten Bereich der Selbsthilfe. Das kann man sich leicht vorstellen. Die Selbsthilfe lebt ja davon, dass ich Menschen konkret face-to-face zum Austausch treffen können. Und das war ja in der Corona-Phase über Monate nicht möglich. Wir haben als professionelle Unterstützungsstelle damals sehr viel Lobbyarbeit dann gemacht, um deutlich zu machen auf politischer Ebene, dass das wirklich eben in bestimmten Kontexten sehr, sehr wichtige Treffen sind. Es wurde sehr unterschiedlich damit umgegangen. Also man hat durchaus auch Wege gefunden, sich über andere Kommunikationskanäle zu treffen. Und so ist es schon vielen gelungen, ihre Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber man muss schon auch feststellen, dass auch einiges in dieser Zeit zerbrochen ist, ja, dass einige Gruppen sich aufgelöst haben und auch nicht mehr wiedergefunden haben.
Ein Erbe dieser Zeit ist ja, dass viel mehr Menschen online auch sich Hilfe suchen. Jetzt gibt es ja neben den klassischen Selbsthilfegruppen, die sich physisch an einem Ort treffen, auch immer mehr Online-Communities, YouTube-Channels oder auch Telegram-Kanäle, wo sich Betroffene austauschen. Wie beurteilen Sie denn eigentlich diesen Trend? Ist das die Zukunft?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Zukunft ist in dem Sinne, dass es Präsenztreffen zunehmend ersetzen wird. Ich glaube, dass vor allem Menschen, die schon länger in der Selbsthilfe engagiert waren, ein sehr genau gutes Gefühl dafür haben, dass ein persönliches Treffen in Präsenz einfach eine andere Qualität des Austauschs ermöglichen. Also das ist eigentlich nach wie vor die Haltung, die mir überwiegend begegnet. Aber man kann sagen, dass diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten durchaus ein zunehmend verbreitender zusätzlicher Weg geworden sind. Und kann man auch sagen, dass die Corona-Pandemie hier wirklich so eine Art Digitalisierungsschub auch bewirkt hat. Es haben sich einfach viele Personen mit dem Thema digitale Kommunikation auseinandersetzen müssen, die das vorher vielleicht keine so große Affinität zu diesem Thema hatten.
Soweit der Soziologe Erich Eisenstecken aus München. Mit ihm habe ich über seine Arbeit als Berater von Selbsthilfegruppen gesprochen. Das war's mit Leben im RBB 24 Inforadio. Es verabschiedet sich Markus Laton.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.